Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Viel wurde schon im Vorfeld darüber diskutiert und daran kritisiert. Jetzt hat Bundesfinanzminister Christian Lindner offiziell seine Pläne für die Abfederung der hohen Inflation vorgestellt. Wie die aktuellen Inflationszahlen aus den USA an den Börsen ankommen, das ist ein weiteres Thema gleich bei uns. Und wir setzen unsere Reihe zum Fachkräftemangel fort. Durch mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten versuchen Firmen attraktiver zu werden. Das sind drei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie zuhören. 8 Euro pro Monat. Das entspricht ungefähr 5 Kugeln Eis. Die meisten Familien werden die 8 Euro, die sie jeweils für das erste und zweite Kind nun zusätzlich an Kindergeld bekommen sollen, vermutlich aber anderweitig brauchen. Zumindest diejenigen, die versuchen, bei geringem Einkommen, hohen Mieten und Inflation halbwegs ihr Auskommen zu bewerkstelligen. Genau diese Gruppen profitieren von den neuen Plänen des Bundesfinanzministers Christian Lindner von der FDP aber nur bedingt oder zumindest weniger als Menschen mit hohem Einkommen, so die Kritik von Sozialverbänden und Koalitionspartnern. Lindner will vor allem die kalte Progression abbauen. Jörg Münchenberg mit den Details zum nun offiziell vorgestellten Maßnahmenpaket des Finanzministers.
Finanzminister Christian Lindner, FDP, hat seine Pläne zur Steuerentlastung auch gegen Kritik aus den eigenen Ampelreihen verteidigt. Es gehe darum, 48 Millionen Menschen vor den Folgen der sogenannten kalten Progression zu schützen, betonte Lindner heute bei der Vorstellung der Eckwerte für ein sogenanntes Inflationsausgleichsgesetz.
Eine Steuererhöhung gewissermaßen durch Unterlassung heimlich zu erreichen, das halte ich auch für demokratisch nicht vertretbar.
Die kalte Progression wird auch schleichende Steuererhöhung genannt, wenn angesichts steigender Preise die Gehälter angehoben, gleichzeitig aber nicht die Steuertarife angepasst werden, müssen die Betroffenen automatisch höhere Steuern bezahlen, obwohl gleichzeitig die Kaufkraft gesunken ist. Diesen Effekt will Lindner nun mit einer Reihe von Maßnahmen wenigstens dämpfen.
Ein höherer Grundfreibetrag, der komplett von der Steuer befreit ist. Eine Veränderung des linear progressiven Steuertarifs. Die Tarifeckwerte werden nach rechts verschoben. Ein höheres Kindergeld und damit verbunden ein höherer Kinderfreibetrag.
So würde der Eingangssteuersatz künftig erst ab 10.633 Euro greifen, anstatt wie bislang bei 10.348. Und der Spitzensteuersatz von 42% erst bei einem Jahreseinkommen von 61.972, anstatt wie bisher 58.597. Die Steuerentlastung durch das geplante Gesetz gibt das Finanzministerium bei einem Jahreseinkommen von 20.000 Euro mit 115 Euro an. Bei 70.000 Euro läge sie dagegen bei 479 Euro. Dennoch gäbe es kein Gerechtigkeitsproblem, betonte Lindner.
Ich finde, dass zur Fairness gehört, auf der einen Seite diejenigen zu sehen, die Solidarität bedürfen und von uns empfangen. Auf der anderen Seite dürfen aber auch nicht diejenigen vergessen werden, die von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft viel abgeben, um den sozialen Frieden in unserem Land zu erhalten.
Das sehen selbst die Koalitionspartner anders. Sozialdemokraten und Grüne wollen vor allem Geringverdiener stärker und gezielt entlasten. Das betonte etwa der SPD-Finanzexperte Pasa Mavi heute Mittag im Deutschlandfunk.
Von daher sprechen wir uns dafür aus, das Konzept nachzubessern. Das kann sozusagen als Instrument den Abbau der kalten Progression beinhalten, aber eben nicht so, wie es der Finanzminister vorschlägt, in dieser Höhe. Und es sollte vor allen Dingen ergänzt werden um Direktzahlungen, wie wir sie auch schon erprobt haben mit der Energiekostenpauschale, mit dem Familienzuschuss. Weil die kommen dann ganz direkt bei der Mittelklasse, bei den kleinen und mittleren Einkommen an.
Die Linkspartei spricht dagegen von einem so wörtlich Witz angesichts der höheren Entlastung der Besserverdienenden. Die Union wiederum lobt zwar den Finanzminister, sieht aber noch Korrekturbedarf. So meinte etwa der bayerische Finanzminister Albert Füracker CSU gegenüber dpa, die Anpassung von Grundfreibetrag und Tarifen müsse angesichts der hohen Inflationsrate deutlicher ausfallen. Unionsfraktionsvize Jens Spahn verwies ebenfalls im Deutschlandfunk auf die steigenden Energiekosten.
Es braucht eben gleichzeitig auch eine Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen bei den Energiepreisen. Zum Beispiel eben, indem man einen Gasgrundbedarf für jeden Haushalt so stellt, dass er nicht mehr kostet als letztes Jahr. Das würde gezielt kleineren und mittleren Einkommen helfen.
Lindner selbst will das geplante Gesetz dennoch schon bald dem Kabinett vorlegen und kann dabei auf möglicherweise entscheidende Rückendeckung setzen. Denn laut Regierungssprecher Hebestreit betrachtet Bundeskanzler Olaf Scholz die Entlastungsvorschläge des Finanzministers mit, wie es heißt, grundsätzlichem Wohlwollen.
Jörg Münchenberg zum sogenannten Inflationsausgleichsgesetz, dessen Entwurf Bundesfinanzminister Christian Lindner offiziell vorgestellt hat. Die hohe Teuerungsrate, die macht nicht nur den Menschen in Deutschland zu schaffen und wirkt sich auf die Konjunktur hierzulande aus. Mit Spannung waren auch die neuesten Inflationsdaten aus den USA erwartet worden. Brigitte Scholtes.
Es war schon fast so etwas wie ein Erleichterungsseufzer an den Finanzmärkten zu spüren, heute kurz nach 2:30, als die Juli-Inflationsdaten für die USA über die Monitore flackerten. 8,5%. Das war weniger, als die meisten Beobachter erwartet hatten. Die hatten im Schnitt eher mit knapp 9% gerechnet. Im Juni waren die Preise in den USA noch um 9,1% geklettert.
Der Scheitelpunkt der Inflationswelle ist vorüber in den Vereinigten Staaten, wie aber auch in Europa,
sagt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank.
In den vergangenen Monaten hat die weltweite Nachfrage die Inflation zunächst angeheizt. Und mittlerweile ist die Nachfrage zum Bremsklotz geworden, weil sie deutlich zurückgegangen ist. Die Rohstoffpreise fallen wieder. In den USA waren es jetzt die Benzinpreise, die stark gesunken sind. Trotzdem ist es noch ein langer Weg, bis die Inflation wieder bei 2% angekommen ist.
Ein Schritt in die richtige Richtung sei das, kommentiert auch Chris Oliver Schickentanz, designierter Chef-Investmentstratege der Capitell Vermögensmanagement. An der geldpolitischen Strategie der amerikanischen Notenbank Fed werde das nichts ändern.
Im Gegenteil, der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht von letzter Woche hat bestätigt, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor sehr, sehr gut in Schuss ist und damit eben die Gefahr deutlich steigender Löhne nach wie vor sehr, sehr hoch ist.
Und das könnte eine Lohnpreisspirale zur Folge haben, die eben die Inflation weiter anheizt. Ziel der Fed ist es aber, die Preissteigerung wieder in den Bereich von 2-3% zu bringen. Deshalb rechnet nicht nur Schickentanz mit weiteren Zinserhöhungen im September, ob dann ein Schritt von 50 oder doch wieder um 75 Basispunkte ansteht, das dürften die amerikanischen Notenbanker von den Daten des kommenden Monats abhängig machen. Heißt also, saure Gurkenzeit an den Märkten, mein Schickentanz.
Die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer, dass wir ein robustes Wirtschaftswachstum in den USA und gleichzeitig eine US-amerikanische Notenbank sehen, die spätestens zum Jahresbeginn 2023 dann schon wieder die Zinsen senkt, diese Hoffnung wird sich wohl nicht bestätigen.
In Deutschland sind zwar die Preise im Juli mit 7,5% auch etwas weniger stark gestiegen als noch im Juni mit 7,6%. Doch sollte man sich von dieser leichten Besserung nicht täuschen lassen, warnt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Das hat ja vor allem mit dem 9-Euro-Ticket zu tun und dem Tankrabatt. Und wenn diese Pakete auslaufen zum Ende des Sommers, dann geht auch die Inflationsrate wieder hoch.
Die Notenbanken, auch die EZB werden also weiter an der Zinsschraube drehen, glaubt auch DK-Bank-Chefvolkswirt Carter.
Das hat zur Konsequenz, dass die konjunkturelle Dynamik weiterhin gedämpft bleibt. Das gilt an den Vereinigten Staaten und in Europa. Das Jahr 2023 wird konjunkturell eher ein abgebremstes Jahr werden, bevor in der zweiten Jahreshälfte dann die Dynamik wieder eine Chance hat, einen neuen Zyklus zu beginnen.
Brigitte Scholtes mit den aktuellen Zahlen und Einordnungen zur Inflation. Erst die Pandemie, dann der russische Angriff auf die Ukraine. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krisen sind schmerzlich spürbar. Umso dringender braucht es unabhängige Expertinnen und Experten, die die Politik in ökonomischen Fragen beraten. Doch der Sachverständigenrat der Bundesregierung, auch bekannt als die Wirtschaftsweisen, war seit Monaten unterbesetzt. Heute hat das Kabinett die neuen Mitglieder ernannt. Damit ist das Gremium erstmals mit mehr Frauen als Männern besetzt. Lothar Lenz stellt die neuen Mitglieder vor.
Der Sachverständigenrat soll die Konjunkturentwicklung in Deutschland verfolgen und der Politik Ratschläge geben. Das ist sein gesetzlicher Auftrag. In der Praxis heißt das, dass die Wirtschaftsweisen Jahr für Jahr viel hundertseitige Gutachten erstellen und ab und zu auch in die Öffentlichkeit gehen mit ihren Einschätzungen. In diesem Frühjahr zum Beispiel, als die Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Wachstumsvorhersage wegen des Ukraine-Kriegs deutlich nach unten korrigieren mussten. Und Veronika Grimm, Expertin für den Energiemarkt, die Bundesregierung aufrief, von der Abhängigkeit von russischem Gas wegzukommen.
Die höhere Energiesicherheit durch Diversifikation der Lieferquellen wird hohe Investitionen erfordern und die Energiepreise werden dadurch strukturell höher bleiben, als sie es vor dieser Krise waren.
Es kam wie vorhergesagt. Häufig aber waren die Expertinnen und Experten im Sachverständigenrat auch uneins, zum Beispiel in der wichtigen Frage, wie hoch sich der Staat für Zukunftsinvestitionen verschulden sollte. Überhaupt war die Wertschätzung des Sachverständigenrats zuletzt etwas unter die Räder gekommen. Als der Freiburger Ökonom Lars Feld im Frühjahr 21 turnusmäßig ausschied, verschleppte die Große Koalition eine Nachfolgeregelung. Und in diesem Frühjahr legte der Geldpolitikexperte Volker Wieland enttäuscht sein Mandat nieder. Jetzt soll der Kreis der fünf Weisen wieder geschlossen werden. Von der Ruhr-Uni Bochum rückt der Sozialpolitikprofessor Martin Werding in den Sachverständigenrat nach und die gebürtige Kölnerin Ulrike Malmendier wird ihre Expertise vom kalifornischen Berkeley aus einbringen. Die Professorin erforscht dort, was Menschen motiviert, wirtschaftliche Entscheidungen so oder so zu treffen, die sogenannte Verhaltensökonomie.
Wenn es irgendeinen Nutznießer der Finanzkrise gab, dann waren wir das. Dass unsere Theorien über Fehler, die Menschen machen, Fehler, die auch Manager in den obersten Ebenen machen, sehr viel ernster genommen wird.
Malmendier stellte die bisher geltenden Regeln ihres Fachs auf den Kopf. Ihre These, wir alle suchen nicht nur nach unserem eigenen wirtschaftlichen Vorteil, sondern wir lassen uns auch nachhaltig beeinflussen von schlechten Erfahrungen. So wie an der Börse, wenn die Kurse in den Keller gehen.
Zum Beispiel der Kleinanleger scheut, wird sich jetzt noch mehrere Jahre, vielleicht sogar mehrere Jahrzehnte mehr vor dem Finanzmarkt, als er es eigentlich sollte, weil er das erlebt hat.
Einen Wunsch an die deutsche Politik äußerte Ulrike Malmendier schon vor etlichen Jahren in einem Zeitungsgespräch: die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die renommierte Wirtschaftsprofessorin aus Berkeley hat selbst 3 Söhne und sagt, in den USA gingen Kinder und Karriere viel leichter zusammen. Gut möglich also, dass demnächst auch die Familienpolitik stärker in den Fokus des Sachverständigenrates rückt. Mit Ulrike Malmendier, Veronika Grimm und Monika Schnitzer sind künftig 3 der 5 Wirtschaftsweisen Frauen.
Lothar Lenz über den neu zusammengesetzten Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Die beiden neuen Mitglieder müssen noch offiziell vom Bundespräsidenten berufen werden. Genau diese gerade erwähnte bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die kommt in den USA zu einem hohen Preis. Bis zu 3.000 US-Dollar zahlen Eltern, je nach Bundesstaat, um ihre Kinder betreuen zu lassen. Mehr als ein Kind ist für viele daher unbezahlbar. Welche negativen Auswirkungen die schlechte Betreuungslage auch auf den Arbeitsmarkt hat, berichtet Theresa Greim.
Hi! It's good to see you.
Idris ist noch nicht ganz wach, als Mama Jasmin ihn am Nachmittag aus der Kinderbetreuung abholt. Er ist gerade 2 geworden und fühlt sich wohl in der Kita. Zum Glück. In den USA gibt es keinen gesetzlichen Mutterschutz oder Elternzeit. Kinder kommen deshalb schon oft mit ein paar Monaten in die Krippe. Und das kostet. Mutter Jasmin war geschockt, als sie erfahren hat, wie teuer die Betreuung ihres Sohnes wird.
Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich weiß noch, als ich die Preise gesehen habe, war ich sprachlos. Kinderbetreuung für den Kleinen kostet pro Monat zwischen 2.700 und 3.000 Dollar. Das ist mehr als die monatliche Rate fürs Haus.
3.000 Dollar, das sind aktuell etwa 3.000 Euro, jeden Monat. In Bezug auf Kinderbetreuung haben sich Jasmin und ihr Mann den denkbar schlechtesten, weil teuersten Ort in den USA ausgesucht. Boston in Massachusetts. Der Bundesstaat hat landesweit die höchsten Gebühren. Kinderbetreuung ist aber überall extrem teuer. Fast 1/4 ihres Einkommens muss eine Familie im Schnitt für die Kita ausgeben. Für ein Kind wohlgemerkt. In den USA gilt, bis die staatlich finanzierte Schullaufbahn mit der Vorschule im Alter von etwa 5 Jahren beginnt, sind Eltern auf sich allein gestellt. Fördergelder gibt es nur begrenzt für Familien mit sehr niedrigen Einkommen. Und eben weil es so gut wie keine staatlichen Mittel gibt, reicht es auch für die Kitas gerade so zum Überleben. Gleiches gilt für die Mitarbeiter. Erzieherinnen gehören zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmern des Landes. Als Corona kam und damit mehrere Lockdowns, entschieden sich viele, ganz aufzuhören. Die Pandemie habe wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, sagt Elliot Haspel, Autor und Bildungsexperte.
Viele andere Branchen im Niedriglohnsektor, wie Fastfood-Märkte, haben die Stundenlöhne auf 16 oder 17 Dollar erhöht und bieten Sozialleistungen wie zum Beispiel Krankenversicherung an. In der Kinderbetreuung gibt es 12 Dollar, oft ohne weitere Benefits.
Kinderbetreuung ist auch für die Wirtschaft ein Problem. Firmen können es sich nicht mehr leisten, gut ausgebildete Mitarbeiter zu verlieren, weil diese aus Kostengründen die Kinderbetreuung selbst übernehmen und zu Hause bleiben. Immerhin bieten einige ihren Mitarbeitern inzwischen an, einen Teil der Kita-Kosten zu übernehmen. Das sei schön, meint Bildungsexperte Haspel, aber
nothing is gonna work without more permanent money in the system.
Es wird nicht funktionieren ohne dauerhafte Finanzförderung durch die Regierung. Die USA geben von allen Industrienationen den drittniedrigsten Prozentsatz ihres Bruttoinlandsprodukts für frühkindliche Bildung aus. Nur 0,3%. Das Ziel wäre 1%.
Mehr Geld investieren, das will der Bundesstaat New Mexico wagen und hat vor kurzem beschlossen, dass Kinderbetreuung für die meisten Familien kostenlos sein soll. Mittlerweile wird in einigen Bundesstaaten über eine bessere Kinderbetreuung zumindest nachgedacht. Auch in Massachusetts. Bis da was passiert, liegt bei Jasmin und ihrem Mann die weitere Familienplanung aber erstmal auf Eis.
Wir können auf keinen Fall zwei Kinder zur gleichen Zeit in der Betreuung haben. Das können wir uns einfach nicht leisten. Wir wollen, glaube ich, schon ein zweites Kind, aber dann ist Schluss.
Der Beitrag von Theresa Greim über horrende Preise für die Kinderbetreuung in den USA. Im Rücken die Berge, den Fluss vor Augen. Mit seiner idyllischen Lage klingt das kleine Toskana-Örtchen Santa Fiora nach einem erholsamen Urlaubsziel. Das 2500 Einwohnerdorf lockt aber vor allem Menschen zum Arbeiten an. Dank Glasfaserkabel und einem Mietzuschuss zieht es sogenannte Smart Worker in das Bergdorf. Mobiles Arbeiten aus der Ferne. Dass das in vielen Jobs möglich ist, hat nicht zuletzt die Pandemie bewiesen. Viele Arbeitnehmende wünschen sich diese Flexibilität. Und mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland könnten davon auch die Firmen profitieren. Mischa Erhardt mit einer Folge unserer aktuellen Serie über Ideen gegen den Fachkräftemangel.
Für manch einen ist es ein Traum. Am Strand einer Südseeinsel den Tag beginnen, ab und zu am Laptop dringende Arbeiten erledigen und ansonsten die Landschaft genießen. Workation heißt das neudeutsche Kunst- und Zauberwort, also eine Mischung aus Vacation, Urlaub und Work, Arbeit. Personaler wie Kawa Yunosi allerdings sehen solche Bilder eher kritisch.
Also Urlaub und Arbeit kombinieren, das höre ich nicht so gerne als Personaler. Entweder arbeiten oder Urlaub machen, beides nicht. Aber Arbeit in einem Ort zu erbringen, wo man gern auch Urlaub macht, das ist auch innerhalb von Deutschland gar kein Thema.
Kawa Yunosi ist Personalchef für alle SAP-Beschäftigten in Deutschland, also für rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hat das Arbeiten aus der Ferne für seine Angestellten bereits vor Jahren erprobt und schon vor der Pandemie ermöglicht. In Zeiten des Fachkräftemangels biete das die Chance, Beschäftigte auch aus der Ferne für den Konzern zu gewinnen.
Jetzt kann ich auch die in Berlin oder in Budapest oder wo auch immer akquirieren, sodass die bei mir an Software und IT oder sonst was arbeiten können. Die IT-Unternehmen, Tech-Branche hat da viel mehr Erfahrung als andere Industrie. Jedenfalls haben wir schon in den letzten Jahrzehnten so versucht, den Mangel, den man hier in Deutschland hatte, dadurch entsprechend auszugleichen.
Auch der Autozulieferer Continental ist traditionell global aufgestellt. Bereits 2016 hatte der Konzern versucht herauszufinden, wie die Beschäftigten arbeiten möchten und hat daraufhin den Rahmen geschaffen, dass Continental-Mitarbeiterinnen grundsätzlich auch mobil arbeiten können. In jüngster Zeit spielt zunehmend auch eine Rolle, Fachkräfte im Ausland zu gewinnen.
Und die wünschen sich dann tatsächlich, dass sie auch in ihrem Heimatland verbleiben können, würden aber gerne für Continental arbeiten. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir trotzdem einen Zusammenhalt herstellen, ein Gefühl, ich gehöre dazu.
Sagt die Personalvorständin von Continental, Ariane Reinhardt. Erst kürzlich hat ihr Unternehmen den Fall einer Fachkraft gehabt, die zwar einstellungswillig, doch umzugsunwillig gewesen ist.
Wir hatten gerade einen Experten für eine Stelle bei uns in der Revision und wir haben auch jemanden gefunden, der wohnt nur leider nicht in Deutschland und möchte auch nicht nach Deutschland ziehen.
Grundlage für die Möglichkeiten, Fachkräfte aus der Ferne an das jeweilige Unternehmen zu binden, bildet natürlich die digitale Infrastruktur. Und die ermögliche Fernarbeit in allen möglichen Bereichen. Sven Hille, Leiter des Fachbereiches Arbeitszeit und Vergütung im Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf.
Ob das in der Qualitätssicherung ist, wo man halt durch Simulationen eben Qualitäten sichern kann, in der Forschung und Entwicklung der Konstruktion, wo man natürlich auch aus dem Ausland heraus entsprechend Produkte designen kann und überprüfen kann. Sie haben im Bereich der Wartung und Instandhaltung Remote-Zugriff auf Maschinen und Anlagen. Und wenn Sie Datenbrillen sogar einsetzen, können Sie auch tatsächlich Reparaturen an fast jedem Punkt der Erde vornehmen. Natürlich nur, wenn es eine entsprechende Datenleitung gibt.
Die Möglichkeit des Arbeitens aus der Ferne schließlich ist nicht mehr nur eine Chance, dem Fachkräftemangel durch das Einstellen von Expertinnen und qualifizierten Mitarbeitern zu begegnen. Diese Möglichkeit ist für den Erfolg bei der Suche nach jungen und talentierten Mitarbeitern überhaupt Voraussetzung. SAP-Personalchef Kawa Junosi.
Also das Thema Flexibilität, insbesondere mobile Arbeit, ist mittlerweile so die allerersten Fragen, die gestellt werden bei Einstellungen. Daher ist eine Firma, die sagt, das geht bei uns nicht nur auf Einzelabsprache und dann gucken wir mal und sie müssen die bewähren etc. Ein solcher Arbeitgeber wird es wirklich schwer haben im Kampf um Talente.
Der SAP-Personalchef im Beitrag von Mischa Erhardt zum mobilen Arbeiten aus der Ferne als Mittel, um Fachkräfte zu gewinnen. Und damit leiten wir über zum Gespräch mit unserem Börsenreporter Jan Plate. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört, die US-Inflation, die hat sich abgeschwächt. Wie sehr bewegt das jetzt den DAX?
Das beschert dem DAX ein deutliches Plus von etwas mehr als 1% auf 13.711 Punkte, weil die US-Notenbank vielleicht die Zinsen weniger stark anhebt und das der Wirtschaft und den Unternehmen eben hilft. Ansonsten übrigens auch bedingt positiv der Präsident der Bundesnetzagentur. Der zeigt sich ganz zuversichtlich für das Erreichen des Ziels, bis zum 1. September eine Füllung der Gasspeicher von 75% zu erreichen. Und auch wenn durch das Niedrigwasser im Rhein ja auf Schiffen weniger Fracht im Moment transportiert werden kann, arbeiten da die Regierung und das Wirtschaftsministerium daran, auch einen Transport wichtiger Güter auf der Schiene dann sicherzustellen.
Es gibt Gerüchte zu Plänen des neuen Volkswagen-Chefs Oliver Blume. Dabei geht es um die Größe des VW-Vorstands.
Ja, und der Konzernvorstand soll wohl verkleinert werden, denn der habe sich als zu groß und schwer zu koordinieren erwiesen, haben da verschiedene mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters gesorgt. Die Anteilsscheine von Volkswagen mit einem Plus von etwas mehr als 2% und damit dem DAX noch auf E.ON on Brenntag geschaut, nach Geschäftszahlen und weiteren Aussagen. Die Aktien von Deutschlands größtem Energieversorger, also von E.ON, die verlieren etwas mehr als 2%. Hingegen der Chemikalienhändler Brenntag, der sieht sich trotz drohender Gasmangellage in Deutschland über mögliche Lockdowns, vor allem in Asien, bis hin zu Lieferengpässen in der ganzen Welt, aber dennoch ganz gut gerüstet. Und die Aktien von Brenntag, die doch mit einem Plus von fast 3,5%.
Die Aktie vom Maschinenbauer Heidelberger Druck ist regelrecht nach oben gesprungen. Wieso?
Das liegt auch an den Geschäftszahlen bzw. einer besseren Auslastung der Kapazitäten und Heidelberger Druck profitiert von gesenkten Kosten. Deswegen die Anteilsscheine, die springen um 19,5% nach oben. Hingegen geht es für Aktien des Münchner Autovermieters Sixt um 7,5% nach unten, nachdem die Aktie zuletzt schon stark gelaufen ist.
Stichwort Auto, sprechen wir über Tesla. Elon Musk hat Aktien im Milliardenwert verkauft, wohl um sich jetzt doch noch für eine doch noch Twitter-Übernahme zu rüsten.
Ja, wie Elon Musk meint, im hoffentlich unwahrscheinlichen Fall aus seiner Sicht, dass Twitter den Abschluss des Deals erzwingt und einige Eigenkapitalpartner abspringen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden. Deswegen hat er das jetzt sozusagen schon mal vorgezogen und die Anleger scheinen das auch zu sehen und scheint das so ein bisschen zu beruhigen. Die Tesla-Aktien, sie steigen sogar um etwas mehr als 2%.
Und zum Schluss blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro kann deutlich zulegen mit der guten, entspannten Stimmung an den Aktienmärkten und der Aussicht und Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsen wohl weniger stark anhebt wegen der etwas nachlassenden US-Inflation. Der Euro klettert deutlich auf 1,0344 $. Die deutschen Staatsanleihen waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite geht zurück auf plus 0,78% und der Goldpreis notiert im Vergleich zu gestern Nachmittag mit einem kleinen Plus von $5 bei 1.801 $.
sagt unser Börsenreporter Jan Plate. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Beim Kollegen Stefan Koldehoff geht es in Kultur heute gleich um das Rossini Opernfestival. Ich bin Katharina Peetz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.